Wir haben über die christliche Ortsgemeinde gesprochen und eben darüber, dass sie nicht aus perfekten Christen besteht. Es sind keine Menschen dort, die keine Fehler machen, die nie enttäuschen und die nie verletzen, sondern die Gemeinde Christi besteht aus Menschen wie dir und mir. So einfach ist es. Zerbrochene Gemeinschaft, haben wir gesagt, kann geheilt werden. Du selbst hast den Dienst der Versöhnung und damit den Auftrag, den ersten Schritt zu tun, um Beziehungen wiederherzustellen. Und wir haben darüber gesprochen, dass jeder Christ dazu beiträgt, die Gemeinschaft, in die Gott ihn oder sie gestellt hat, zu bewahren. Das geht dadurch, indem ich statt zu kritisieren oder zu vergleichen oder negativ zu reden, das mitzutragen, dazu beizutragen, dass Einheit und Gemeinschaft gefördert wird und sich darin aktiv zu investieren. So, ich denke, das war eine ganz wichtige Lektion das letzte Mal. Vielleicht bisher zumindest für die gestandenen Christen unter uns die entscheidende. Weil, ja, ich habe das gehört, viele haben das in den Zellen nachgearbeitet, teils sogar über mehrere Wochen, weil das war ein Thema. Beziehung, Verbindlichkeit, Gemeinde als solches, was ist es? Ihr habt gemerkt, wir laufen niemand hinterher, was Mitgliedschaft betrifft, aber wir glauben, dass jeder Christ in einer Gemeinde von Gott hingestellt ist und dort auch aktiv und verbindlich Mitglied sein sollte. Ja, es gibt viele gute Gemeinden, auch in Limburg. Aber wo ist dein Platz? Das muss Gott dir sagen. Und dort konsequent dazuzugehören, ist für mich eine Basisvoraussetzung für all die Segnungen, die Gott hat. Amen. Heute beginnen wir mit der Betrachtung des dritten Lebensziels. Wisst ihr noch die ersten beiden? Wer hat sie so drauf? Ja. Wir sind zur Freude Gottes erschaffen worden. Das war das erste und das zweite. Haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, hatte ich gerade so ein bisschen erwähnt. Wir sind ein Teil der Familie Gottes. Wir sind geschaffen als Teil von Gottes Familie. Gemeinschaft, Gemeinde. Nicht nur weltweite Gemeinde Christi, sondern auch die lokale Gemeinde, zu der Gott uns stellt. Und drittens, und das beginnen wir eben heute, du wurdest erschaffen, um Christus ähnlicher zu werden. Ich möchte einige Gedanken mit euch teilen über zwei Bereiche. Zum einen, wie wir Christus ähnlich werden, das betrifft ganz viel Charakter. Und zum zweiten, wie wir wachsen. Das betrifft sehr viel unser Denken, verändertes Denken. Im Kolosserbrief steht, seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt fest im Glauben und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Und bevor ich jetzt weitermache mit dem ersten der beiden Punkte, möchte ich, dass wir uns etwas anhören. Lieber Ewald, jetzt wäre die Zeit für Nimm 2.
Guten Tag, ich hätte gern so einen,
bitte. Ja. Wolfgang?
Jo.
Wo bist denn du?
Jo.
Ach so. So, bitte, was kann ich für Sie tun?
Ja, Frau Klöpke, Sie wissen ja, dass ich immer so ein bisschen allein bin. Und
Ich weiß, Herr Dings.
Ja, und ich habe jetzt halt so im Fernsehen gesehen, dass man sich da so Menschen bauen kann.
Bitte was?
Ja, die haben gezeigt, dass man sich da so Menschen bauen kann.
Ach, Sie meinen den Chemiebaukasten mit den 100 lustigen gentechnischen Experimenten zum Kindermachen?
Ja, das würde es wohl sein.
Ja, wollen Sie da jetzt die sportliche oder die akademische oder die klassische Ausführung, Herr Dings?
Ah, gibt's da so Unterschiede, oder?
Ja,
da gibt's. Ach, das ist sehr interessant, ja. Naja, ich denke, ich habe da so eine Carrera-Bahn zu Hause und da passt ja die sportliche ganz gut dazu. Da würde ich die nehmen.
Ja, eine sportliche. Warten Sie hier. Ja. Sportliche 84 Mark.
Ah, 84 Mark. Sagen Sie mal, Frau Klöpke, kann da eigentlich auch gar nichts passieren oder ist das so ungefährlich?
Und, ach nein, wisst ihr, es ist ganz einfach. Sie haben ja da zwei Gläser Uso im Kasten, ne? Und die müssen Sie im Reagenzglas schön zusammen, die müssen Sie gut umrühren, gell? Und dann müssen Sie das Ganze vorn, wenn die Lade halten wegen Wind. Das ist genau wie bei der Evolution früher. Ja, Evolution. Das einfach zusammenschüttet und dann kommt da schon was bei raus, Herr Dings. Gell? Oh, ja. Aber kein Ei dran kommen lassen. Das ist ganz wichtig. Kein Ei. Und dann klappt es.
Du bist keine Laune der Natur. Von deinem Fuß bis zur Frisur bist du gewollt und erdacht, genau geplant und dann gemacht. Du bist geschaffen und nicht nur ein keine Laune der Natur, du bist kein Spiel von irgendeinem Molekül, kein Resultat aus Kohle, Wasser, Stoff, Spinat. Du bist Gottes Kreatur, keine Laune der Natur. Doch du isst immer noch Bananen und glaubst, King Kong sei dein Urgroßpapa. Kannst du es dennoch nicht erahnen, dass dein Ursprung ein ganz anderer war? Deine Welt ist nicht vom Urknall hingestellt, denn jeder Stein reiht sich in Gottes Ordnung ein. Die Welt ist eine Schöpfung pur, keine Laune der Natur. Und fragst du dich, warum bemerke ich das nicht? Dann fang doch an und frag ihn selbst, wie es begann. Denn du bist seine Spur, keine Laune der Natur. Doch du isst immer noch Bananen und glaubst, King Kong sei dein Urgroßpapa. Kannst du es dennoch nicht erahnen, dass dein Ursprung ein ganz anderer war?
Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt. Neandertaler, rufen sie, kennst du unsere Theorie? Man nehme viermal DNS und schüttle sie bis zum Exzess. Dazu kommt noch ein Eimer Gene und eine gebrauchte Sofalehne. 4 Millionen Jahre alt und wartet, bis es urig knallt. Mit Zufall, Glück und Fantasie schält sich heraus, dann aus dem Brei ein kleiner, dicker Menschengnom, das nennt man dann Evolution.
Und du isst immer noch Bananen und glaubst, King Kong sei dein.
Wow! So, alle Evolutionisten unter uns haben jetzt Bauchweh bekommen. Fühlt euch nicht angegriffen, nur herausgefordert. Das Thema heute ist ja geschaffen, um Christus ähnlicher zu werden. So heißt es im Römerbrief, sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Oder im Kolosserbrief sagt Paulus, Christus ist das Abbild seines Vaters, in ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Du wurdest geschaffen, um Christus ähnlich zu werden. Von Anfang an hatte Gott die Absicht, dich seinem Sohn ähnlich zu machen. Das ist deine Bestimmung und es ist der dritte Auftrag für dein Leben von Gott. Gott formulierte diese Absicht schon bei der Schöpfung. Er sagte in Genesis 1, Vers 26, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, weil es uns ähnlich ist. Ich lese das nochmal in einer anderen Übersetzung. In der Schlachterübersetzung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und so weiter und so weiter. Ich habe diesen Vers, den habe ich durchgekaut, meditiert, im hebräischen Urtext mir angeschaut und ich bin zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Das Wort Bild, das hebräische Wort Zelem, ist dasselbe Wort, was für Götze verwandt wird. Gott sagt, lasst uns Menschen machen in Götzen. Weil ein Götze ist Gott ähnlich bis Gott gleich. Und das ist der Grund, warum Gott Götzendienst so hasst. Ihr werdet nichts finden, was Gott mehr hasst als Götzendienst. Das war der Grund, warum Menschen ausradiert wurden von der Landkarte im Alten Testament. Weil ganze Völker sich Götzen hingegeben haben. Und ich habe gesagt, ha, wie kann das sein? Du sagst, du schaffst selbst einen Götzen. Jemand, der Gott gleich ist. Das ist das Wort, was hier gemeint ist. Dasselbe identische Wort. Und dann habe ich verstanden. Götzendienst hasst Gott deshalb so sehr, weil Götzen den Platz einnehmen, den er eigentlich für dich hat. Götzen sind ja dämonische Geister, die versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen und die sie aber von Gott nicht mehr kriegen, weil sie gegen Gott rebelliert haben, ihr wisst das. Aber der Mensch ist immer noch in Gottes Aufmerksamkeitszentrum. Er ist das, was Gott mehr interessiert als irgendwas sonst. Er hat den Menschen geschaffen, weil er ihm ähnlich sein soll. Sein Ebenbild, sein Bild, sein Abbild, wie auch immer ihr es in euren Bibeln übersetzt findet. Es geht darum, er hat etwas gemacht, was ihm ähnlich ist. Sozusagen eine kleine Kopie von sich selbst. Und doch einzigartig und unverwechselbar. Guckt euch nur an, dann seht ihr das. Keiner sieht aus wie der andere und auch keiner ist wie der andere von der Persönlichkeit her. So, Gott schuf mich nach seinem Bild und er ist hochsauer, wenn irgendjemand versucht, diese Stellung einzunehmen, die er mir und dir zugedacht hat. Darum geht's. Christus ähnlich zu sein, ist Gottes Plan. Christus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Da ist eine Ähnlichkeit. Ne? Der Heilige Geist verehrt den Herrn Jesus. Jesus verehrt den Vater. Und so schließt sich das Ganze wieder. Der Vater gibt den Geist. Und alles ist rund und alles ist stimmig. Und du gehörst dazu. Aber nicht irgendein Götze, nicht irgendein Ding, was angebetet wird. Irgendein Auto, irgendein Verein. Ihr wisst ja, Götzen gibt es so viele unterschiedliche. Gott sagt, du bist mein Ebenbild und ich lasse nicht zu, dass irgendeine andere Kreatur oder irgendein anderes Ding die Aufmerksamkeit bekommt und so genannt werden darf. Ein Götze mir ähnlich. Gott sagt, der Stier, der ist mir nicht ähnlich, den Israel da gegossen hatte. Aber er sagt, du bist ihm ähnlich gemacht. Und das Wort uns ähnlich, wir haben jetzt nur das Wort Bild angeschaut. Du bist geschaffen nach meinem Bild, sagt Gott. Wenn wir das Wort ähnlich uns noch anschauen, dann lesen wir das hebräische Wort Demut. Demut mit H, wörtlich so geschrieben, ist ein hebräisches Wort. Wir leiten unser deutsches Wort ein Stück weit hiervon ab. Und dieses Wort bedeutet eben Demut. Wenn du demütig, richtig demütig sein willst, dann bitte erwarte Gott ähnlich zu sein und arbeite darauf hin. Gott demütig zu sein heißt nicht, sich klein und unwert zu fühlen. Demütig heißt zu sein, ich stimme mit dem Wort Gottes überein. Auch da, wo ich manchmal Schwierigkeiten habe damit. Und sag, oh Herr, ich soll dir ähnlich sein. Herr, weißt du, was in meinem Herzen noch alles los ist? Er weiß. Er weiß. Und er liebt dich trotzdem. Und die Ähnlichkeit zu ihm ist trotzdem da. Darfst mal Amen sagen, wenn du das auch meinst. In der ganzen Schöpfung wurde nur der Mensch als Ebenbild Gottes erschaffen. Das ist also ein großes Vorrecht und verleiht uns eine besondere Würde. Wir können nicht ganz ermessen, was der Begriff der Gottes-Ebenbildlichkeit bedeutet. Aber wir können einige Aspekte davon erkennen, die er umfasst. Wie Gott sind wir geistige Wesen. Unser Geist ist unsterblich und wird den Tod unseres Körpers überdauern. Das ist eins, was uns mit Gott verbindet, wo wir sehen, Gottähnlichkeit ist da. Kein Tier hat diese Verheißung. Wir sind intellektuelle Wesen und wir können denken, argumentieren und Probleme lösen. Amen. Die Affen versuchen so ein bisschen was nachzumachen, Delfinen wird da auch ein Stück weit nachgesagt, aber nichts ist vergleichbar, auch nur annähernd vergleichbar mit uns. Weil gegenüber Affen und Delfinen haben wir ein Selbstbewusstsein. Wir sind unsere selbst bewusst. Nicht wie Tiere, sondern wie Menschen. Wie Gott sind wir Beziehungswesen, das ist der dritte Aspekt. Das heißt, wir können echte Liebe empfangen und geben. Nicht berechnen, echte Liebe, bedingungslose Liebe. Wir sind in der Lage, das zu tun. Ist nicht immer einfach, aber es geht. Und viertens, wir haben ein moralisches Bewusstsein. Das heißt, wir können zwischen richtig und falsch unterscheiden. Weshalb wir Gott auch Rechenschaft schuldig sind. Wir lesen nicht von Tieren vor dem weißen Thron am Tag des Gerichts der Abrechnung. Aber wir lesen, dass jeder Mensch da auftauchen wird und Rechenschaft geben wird für sein Leben, wie er gelebt hat und was er getan hat. Die Bibel macht deutlich, dass alle Menschen, nicht nur Christen, nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurden. Aber dieses Ebenbild ist unvollständig, beschädigt und von Sünde zerstört. Deshalb sandte Gott seinen Sohn mit dem Auftrag, die Teile des Ebenbilds zu erneuern, die uns verloren gegangen sind. Wie sieht nun das vollständige Ebenbild Gottes aus? Ich habe es ja schon gesagt. Jesus Christus ist das vollständige Ebenbild Gottes. Das ist das, was wir sehen durften auf Erden oder heute durch sein Wort wahrnehmen können. Steht im Kolosser 1,15, wenn ihr es nachlesen wollt, oder in 2. Korinther 4,4. Er ist das Abbild des Vaters, heißt es dort wörtlich. Und dass Gott in ihm sein innerstes Wesen sichtbar gemacht hat, lesen wir in Hebräer 1,3. Gott hat durch Christus sein innerstes Wesen uns plastisch und sichtbar vor Augen gestellt. Eine Redensart besagt ja, wie der Vater, so der Sohn. Und wenn Menschen in meinen Kindern etwas von mir entdecken, dann freue ich mich darüber. Auch Gott wünscht sich, dass seine Kinder seine Charakterzüge in sich tragen. Paulus beschreibt, was geschieht, wenn wir zu Kindern Gottes werden. Er sagt, ihr sollt den neuen Menschen anziehen, er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Gottes Ziel ist deine Christusähnlichkeit. Hier ist es warm wie in der Heizung. Ehre sei Gott für Heizung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen. Ja, wir sind seine Kreatur. Ich stelle mir das oft vor, wie das wohl war, als die im Garten Eden spazieren gegangen sind, Adam, Eva und Gott. Und die Engel haben geschaut und die Tiere haben geschaut. Und die Bibel sagt, dass die Menschen damals umkleidet waren mit Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es aussah, vielleicht wie eine Flamme oder wie eine Aura oder irgendwas, was sie umgeben hat. Sie waren umkleidet mit Herrlichkeit, sie waren ja nackt, aber sie waren sich dessen überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, jeder, der diese drei Gestalten gesehen hat im Paradies, der wusste, das ist eine Art. Das ist eine Familie. Die haben dieselben Merkmale. Die gehören garantiert zusammen. Das war offensichtlich. Doch dann kam der Sündenfall. Die Herrlichkeit war weg. Die Menschen erkannten, dass sie nackt waren. Und wollten sich verstecken und verdecken. Und so ging was verloren, was eigentlich anders war. Die Ähnlichkeit Gottes, die nicht nur äußerlich, sondern vielmehr noch innerlich bestand, war zerstört. Gottes eigentliches Ziel für dein Leben auf dieser Erde ist nicht deine Bequemlichkeit, sondern deine Charakterentwicklung. Er will, dass du geistlich wächst und Jesus ähnlich wirst. Christus ähnlich zu werden bedeutet nicht, dass du deine eigene Persönlichkeit verlieren oder zu einem gehirnlosen Klon wirst. Das ist die gute Nachricht. Gott erschuf dich in deiner ganzen Einmaligkeit und er wird diese Einmaligkeit sicher nicht zerstören. Christus ähnlich zu werden bedeutet, dass du deinen Charakter veränderst und nicht deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit ist dir von Gott geschenkt worden. Der Charakter ist von Menschen geprägt. Hier kann ich arbeiten, hier kann ich Dinge verändern, hier kann ich Entscheidungen treffen als bewusstes Wesen. Gott wünscht sich, dass du deinen Charakter entwickelst, so wie er beschrieben wird. In den Seligpreisungen Jesu zum Beispiel oder in den Versen über die Frucht des Geistes in Galater 5. In Paulus Kapitel über die Liebe oder in Petrus Liste der Kennzeichen eines effektiven und produktiven Lebens. Überall dort sehen wir, wie der Charakter eines Christen eigentlich sein sollte. Und jedes Mal, wenn du vergisst, dass deine Charakterentwicklung zu Gottes Zielen für dein Leben gehört, dann wirst du deinen Blick auf etwas anderes richten und du wirst über deine Lebensumstände frustriert sein. Vielleicht fragst du dich, warum ausgerechnet dir so etwas passiert und warum ausgerechnet du so schwere Zeiten durchmachst. Aber das Leben, das ist nicht immer leicht. Schwere Zeiten helfen uns zu wachsen und sie erinnern uns daran, dass wir noch nicht im Himmel sind. Gott schenkt dir die Zeit auf dieser Erde, um deinen Charakter für den Himmel vorzubereiten. Gottes Geist ist nicht nur in uns, sondern er möchte in uns und an uns arbeiten. Es ist die Aufgabe dieses Heiligen Geistes, in dir einen Charakter zu entwickeln, der dem Wesen Christi entspricht. Darum steht auch im 2. Korintherbrief: Je mehr Gottes Geist unser Leben bestimmt, umso mehr bekommen wir Anteil an dieser Herrlichkeit. Diesen Prozess, der unseren Charakter immer mehr an den Charakter Christi annähert, den bezeichnet man als Heiligung. Bestimmt schon mal gehört. Heiligung. Und er ist Gottes drittes Ziel für unser Leben. Du kannst nicht aus eigener Kraft so werden wie Jesus. Das möchte ich dir auch klar sagen. Weder gute Vorsätze zum neuen Jahr noch Willenskraft oder gute Absichten reichen da aus. Nur der Heilige Geist kann die Veränderungen herbeiführen, die nötig sind, um Gottes Willen für unser Leben Wirklichkeit werden zu lassen. So, wir sind abhängig von dem Heiligen Geist. Und diese Art von Abhängen finde ich okay. An ihm abzuhängen. Gott, ich hänge an dir. Und dies bestätigt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi, wo er schreibt: Gott schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Das ist beruhigend. Das heißt nicht, dass er uns dazu zwingt. Er schenkt uns den Willen und das Vollbringen, da ist es in einer anderen Übersetzung. Aber wir müssen es tun wollen. Wir müssen es tun. Wenn man von der Kraft des Heiligen Geistes spricht, dann denken viele Menschen zuerst an Wunder oder an intensive Gefühle. Aber die meiste Zeit ist die Kraft des Heiligen Geistes auf völlig unspektakuläre Art und Weise in unserem Leben am Werk. Manchmal auch so, dass wir es nicht einmal merken. Es ist so, wie es in der Bibel als sanftes Säuseln beschrieben steht. So ein ganz sanfter Wind, der uns aber beständig in die richtige Richtung führt. Wir werden Jesus auch nicht ähnlich, indem wir versuchen, ihn zu imitieren, sondern dadurch, dass wir ihn in uns wohnen lassen. Das heißt, wir erlauben, Jesus durch uns zu leben. Das Geheimnis lautet demnach: Christus in euch. Wie funktioniert das im täglichen Leben? Es hat ganz viel damit zu tun. Ist er Herr oder ist er Diener in mir? Christus kann beides sein. Wenn ich ihm nur gewisse Bereiche meines Lebens gebe und sage: Naja, da darfst du was tun, heil meine Ehe mal wieder, okay. Aber für dich mitarbeiten, nee. Das ist deine Entscheidung. Aber Herr ist er dann sicher nicht in deinem Leben. Solange es noch etwas gibt, worüber du sagst, also das würde ich nie tun, auch wenn der Herr es mir sagt, solange bist du nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Solange beherrschst du noch selbst Teile deines Lebens. Es sind die Entscheidungen, die wir treffen, die Christus in uns groß werden lassen. Wir entscheiden uns in den Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, die richtigen Dinge zu tun. Und vertrauen auf Gottes Geist, dass er uns seine Kraft, seine Weisheit, seine Liebe und auch den Glauben gibt, das zu tun. Weil der Geist Gottes in uns lebt, stehen uns diese Dinge zur Verfügung, wenn wir darum bitten. So, arbeite mit diesem Heiligen Geist zusammen. Der Pastor der größten lokalen Gemeinde der Welt sagte mal: Ich habe den Heiligen Geist zu meinem Seniorpartner gemacht. In allem, was ich tue. Und seit ich das gemacht habe, geht alles gut. Er ist mein Seniorpartner. Ich hörte von einigen Geschäftsleuten hier, die sagen: Der Betrieb, den habe ich Gott übergeben. Das ist gut so. Gib Gott deinen Betrieb, gib Gott deinen Arbeitsplatz, gib Gott deine Ehe, gib Gott deine Kinder, gib Gott dein Leben, gib Gott deine Finanzen. Gib Gott, was immer du noch zurückhältst. Weil alles, was du zurückhältst, heißt doch eigentlich nur: Ja, so ein paar Sicherheiten halte ich mir noch, falls es nicht klappt mit dem Glauben. Wenn man die Bibel liest, dann stellt man einen wichtigen Punkt fest. Der Heilige Geist wirkt mit seiner Kraft immer in dem Moment, in dem wir im Glauben und Vertrauen auf Gott einen Schritt gehen. Nicht, wenn wir sitzen, wenn wir gehen. Wenn er hier heute Glauben aufbaut durch das Wort, was ihr hört, und geht dann von hier nach Hause und setzt etwas um, dann werdet ihr das wissen und spüren, dass der Heilige Geist euch die Kraft dazu gibt und euch dort unterstützt. Als Josua vor einem unüberwindlichen Hindernis stand, dann hörte das strömende Wasser des Jordans auf zu fließen, nachdem die Führer des Volkes den Schritt des Glaubens gewagt und im Gehorsam in das strömende Wasser hineingegangen waren. Gehorsam setzt Gottes Kraft frei. Lest mal die Sprüche, die Psalmen, es ist voll davon, was für eine Verheißung auf Gehorsam steht. Lies Johannesevangelium, 14. 15. Kapitel, lies den ersten Johannesbrief. Alles deckt sich damit. Gehorsam ist eine der ganz großen Geheimwaffen Gottes für unser Leben. Wenn wir Gott gehorsam sind, selbst dann, wenn wir es nicht verstehen, selbst dann, wenn wir uns komisch dabei fühlen, unser Herz uns was anderes versucht zu sagen, wir trotzdem Gottes Wort mehr gehorchen als all den Dingen, dann fangen wir an, im Sieg zu leben. Gott wartet darauf, dass du den ersten Schritt tust. Warte nicht, bis du dich stark und selbstbewusst fühlst. Das Herz ist ein törichtes Ding, sagt die Bibel. Wer darauf traut, hat schon verloren. Gehe die Glaubensschritte in dem Gefühl der Schwäche. Ich meine nicht unvernünftig sein oder irgendwas nachmachen. Ich meine, wenn Gott dir was sagt oder dir im Wort was zeigt, dann tu's. Einfach, weil er es sagt. Einfach, weil es richtig ist. Tu trotz deiner Ängste und Befürchtungen das Richtige. So kannst du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und so wird dein Charakter geformt und zubereitet für größere Dinge. Die Bibel vergleicht geistliches Wachstum mit dreierlei. Zum einen mit einem Samenkorn, was in die Erde fällt und aufwächst und viel Frucht bringt. Zum anderen mit einem Gebäude, was gebaut wird, Stein für Stein, Zimmer für Zimmer, bis unter das Dach. Und mit einem heranwachsenden Kind, was erst flüssige Nahrung braucht, später feste Nahrung und irgendwann selbst Papa oder Mama sein kann, um das weiterzugeben, was es selbst empfangen hat, nämlich Leben. Alle drei Bilder beinhalten einen aktiven Teil, für den man etwas tun muss. Ein Samenkorn muss in die Erde gelegt und bewässert werden. Ein Gebäude muss gebaut werden und ein Kind will versorgt und gepflegt werden. Deine eigenen Anstrengungen bewirken nichts bei deiner Errettung, aber sehr viel bei deinem geistlichen Wachstum. Wir sind gerettet aus Gnade allein. Aber alles, was danach kommt, hat viel mit dem zu tun, was wir entscheiden und tun und umsetzen. Mindestens 8-mal werden wir im Neuen Testament aufgefordert, mit ganzem Einsatz daran zu arbeiten, wie Christus zu werden. Warte also nicht darauf, dass es von selbst passiert. Denn da haben viele vergeblich drauf gewartet. Paulus erklärt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus unsere dreifache Verantwortung, in dem Prozess Jesus ähnlich zu werden. Die erste Verantwortung: Zuerst müssen wir unsere alten Verhaltensmuster aufgeben. Im Epheserbrief steht: Ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen mit allen seinen trügerischen Leidenschaften endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Also zuerst die alten Verhaltensmuster aufgeben. Wenn ich als Christ auch noch nach 2-3 Jahren nach meiner Bekehrung immer noch dieselben Dinge tue wie vorher, dann ist wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen. Dann bin ich nicht weitergegangen, dann bin ich stehen geblieben, bin ich Baby geblieben. Nach 3 Jahren sollte ich nicht mehr Baby sein. Ich darf Baby sein. Preis sei Gott, wenn ich mich bekehre. Dann habe ich eine Zeit echt als Baby, als Kleinkind vor Gott. Aber wenn es dabei bleibt und dabei bliebe, dann wäre ich kein Baby, sondern ein Krüppel. Wenn mein Caleb so blieb, wie er jetzt ist, in den nächsten 10 Jahren, dann wäre es kein Baby mehr, oder? Dann wäre mit diesem Kind irgendwas nicht in Ordnung. Es würde nicht wachsen. Es würde sich nicht entwickeln. Es könnte nicht sprechen mit 10 Jahren. Es könnte all diese Dinge nicht tun, die normal ein Kind kann. Und so sind wir manchmal geistig. Na, wir nicht, aber andere. Die bekehren sich und dann machen sie weiterhin, schlafen immer noch mit Frauen, mit denen sie nicht verheiratet sind. Habt ihr das schon gehört? Lügen immer noch, betrügen immer noch. Geben am Telefon falsche Auskünfte. Betrügen den Staat bei der Steuererklärung. Sind untreu mit ihrem Geld. So einfach, aber gerettet sind sie ja. Bist du da sicher? Zweitens, sollen wir unsere Denkweise von Gott verändern lassen. Also unsere alten Verhaltensmuster aufzugeben, ist unsere Entscheidung. Das zweite, unsere Denkweise von Gott verändern zu lassen, Epheser 4 ebenfalls. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen, heißt es da. Auf einmal sind andere Dinge für uns wichtig als vorher. Vielleicht war vorher mein Auto mein Gott. Oder meine Frau oder meine Kinder oder mein Job. Und auf einmal ist das nicht mehr so. Ich kann immer noch ein schönes Auto fahren, werde immer noch meine Kinder sehr lieben, werde immer noch im Job erfolgreich sein, aber es ist nicht mehr mein Gott. Weil ich habe verstanden, ich bin der Götze Gottes, ich bin sein Abbild und das ist meine Berufung. Und da will ich hineinwachsen, da will ich wirklich vom Zustand auch in den Stand hineinkommen, der mir ja schon jetzt gehört, als Kind Gottes. Wir alle sind Prinzen und Prinzessinnen, aber wir benehmen uns noch nicht immer so. Stimmt's? Unser Stand ist Prinz, Prinzessin Gottes, Sohn, Tochter des höchsten Königs. Unser Zustand ist oft noch ein ganz anderer. Aber wir sind auf dem Weg, deswegen auch diese ganze Serie Leben mit Vision. Wenn wir diesen Weg gehen, werden wir weiterkommen. Wir werden uns im Zustand verändern und im Stand immer ähnlicher, den wir vor Gott haben. Die Bibel macht deutlich, dass sich diese Veränderung durch die Erneuerung unseres Geistes vollzieht. Metamorphosis ist das griechische Wort für Veränderung. Es ist auch dasselbe Wort, was gebraucht wird, um die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling auszudrücken. Es ist ein sehr schönes Bild für das, was passiert, wenn wir Gott erlauben, uns durch unsere Gedanken zu leiten. Die Raupe, die immer nur am Boden sich umher bewegt und nicht allzu schnell sein kann, rund und nicht allzu attraktiv ausschaut, sehr behäbig sein muss, sein Futter zu finden, verwandelt sich in einem Moment in etwas, was sie nie zuvor war. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Kreatur, die ihr ganzes Leben nur auf ihren Beinen gelaufen ist, wird auf einmal eine Kreatur, die nur noch fliegen will. Ich glaube, das drückt vieles von dem aus, was aus Menschen wird, die verloren waren, wenn sie zu Christen werden. Ich meine, das muss man erlebt haben. Das zu sagen ist eines. Aber hier viele, die hier sind oder auch die es gehört haben, ihr habt längst eure Entscheidung getroffen für Christus. Ihr habt dieses Gebet einmal gebetet von Herzen und habt erlebt, wie euer Kokon gesponnen wurde und wie ihr kurze Zeit darauf da ausbrechen konntet und eure Flügel entfaltet habt und ihr habt abgehoben. Wisst ihr, der Prozess der Charaktererneuerung hat was damit zu tun. Weil in unserer DNA ist alles enthalten, was wir brauchen, um ein Schmetterling zu sein. Und doch krabbeln wir oft noch auf unseren vielen Füßen umher. Und wenn dann der Moment kommt, wo wir uns einspinnen, das ist so ein geistiger Moment. Vielleicht ist es ein Moment, wo ich von Bevo zurückkomme oder wo ich eine intensive Begegnung mit dem Wort Gottes hatte. Und da spinne ich mich ein. Ich erkenne, ich bin geliebt von Gott. Und dann kommt der Moment, wo das Ding aufgeht und ich verlasse den Kokon. Und dann kleben noch diese nassen, klebrigen Flügel so an mir dran. Ich weiß ja noch nicht so recht, was ich damit machen soll. Ich weiß, ich habe sie, aber... Und dann ist dieser entscheidende Moment. Niemand darf dir dabei helfen, den Kokon aufzubrechen. Wenn das jemand tut, wenn du einem Schmetterling hilfst, aus dem Kokon rauszukommen, die Versuchung ist ja da, wenn du das mal gesehen hast, die quälen sich ganz schön, bis sie da raus sind, man möchte so gerne helfen, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass dieser Schmetterling elend zugrunde geht. Weil er bei dem Kokon öffnen, bei diesem Prozess, seine Muskeln entwickelt und ausdehnt, die er nachher braucht, um zu fliegen. Wenn dieser Prozess ihm abgenommen wird, wird er zwar Flügel haben, aber er wird nie fliegen, er wird eine leichte Beute sein für irgendjemanden. Und für uns Christen ist es so ähnlich. Wir versuchen manchmal, alles von allen wegzuhalten. Oh, ein neuer Christ, den müssen wir jetzt so beschützen. Ja, da ist was dran. Da ist ein Schutz auch angesagt. Aber das heißt nicht, dass nicht jeder Christ seine eigenen Schritte und Erfahrungen machen muss. Die kann ich ihm nicht abnehmen. Auch als bester Zellleiter kann ich nicht ersparen, dass wir mit Enttäuschungen umgehen lernen müssen zum Beispiel. Dass wir in einer Welt leben, wo Dinge manchmal schiefgehen. Wo grausame Sachen passieren, die niemand will. Aber wir damit umgehen können müssen und lernen müssen und trotzdem Gott vertrauen, auch wenn Dinge passieren, die wir nicht einordnen können. Ich glaube, wir sind zu einem Leben in Sieg berufen, aber Leben im Sieg heißt nicht, dass es nicht eine Schlacht gibt. Heißt nicht, dass es nicht mal verlorene Kämpfe gibt. Was wäre denn ein Sieg wert ohne Kampf? Es hängt zusammen, versteht ihr? Wir leben in einer Welt hier, die nicht unserem Gott gehört. Die hat jemand anderes im Besitz, noch in dieser Zeit. Das wird sich ändern. Wir werden eine neue Welt bekommen, die wird ganz unter Gottes Ordnung sein. Und wir heute, als seine Kinder, wir leben in Gottes Ordnung, nicht mehr unter der Ordnung der Welt. Und doch gehen um uns herum die Granaten hoch, oder? Ja, Leute sterben, wir verlieren Leute, und wir fragen, wieso. Die Dinge passieren trotzdem. Weil wir sind noch nicht im Himmel, das ist auch eine Wahrheit. Ja, wir haben aber unseren Kopf schon oben drin. Die Bibel sagt, wir haben unseren Kopf schon in himmlischen Regionen. Ja, da sind wir vom Kopf. Die Füße noch fest am Boden, aber der Kopf ist schon mit Christus in himmlischen Regionen. Und wir nehmen Dinge wahr und wir können Dinge beeinflussen hier auf Erden, wovon andere nur träumen. Gott ist gut. So, wir werden von innen heraus verändert werden, noch schöner, und können uns in neue Höhen erheben, wie so ein Schmetterling auch. Der dritte Punkt hier, die dritte Verantwortung, die wir haben. Wir sollen den neuen Menschen anziehen, indem wir uns neue heilige Gewohnheiten aneignen. Gewohnheiten bestimmen unser Leben viel mehr, als wir ahnen. Vom Aufstehen bis zum Frühstück, bis zur Mittagspause, Kaffeepause, die Art, wo ich fahre, welchen Weg ich zur Arbeit nehme, wie ich mich morgens mit meinen Lieben umgehe, wenn ich aufgestanden bin. Das alles sind oft Gewohnheiten, die schon so eingefahren sind nach einer Weile, dass man sich gar nicht mehr darüber Gedanken macht. Jetzt haben Gewohnheiten natürlich auch eine richtige Kraft. Wenn ich mir etwas Negatives angewöhnt habe, sagen wir mal eine sündhafte Gewohnheit, und die habe ich eine gewisse Weile gemacht, dann ist es so eine Art Sucht fast schon. Es ist eine Gewohnheit geworden. Ich mache es immer wieder. Ich denke nicht mehr nach. Ich mache es einfach. Dann verführt mich das zur Sünde. Wenn ich aber auf der anderen Seite Gewohnheiten installieren kann, die mich segnen. Ich habe vor Jahren damit angefangen, mir anzugewöhnen, morgens nichts zu essen, bevor ich meine Bibellese gemacht habe. Mindestens einmal im Jahr. Besser zweimal im Jahr durch die Bibel. Ist nicht so schlimm. Viertelstunde am Tag. Halbe Stunde bist du zweimal im Jahr durch die Bibel. Überleg mal, eine Soap ausfallen lassen. Du hast zweimal im Jahr die Bibel gelesen. Du hast dich gefüllt mit ganz anderen Gedanken, als du da so durch die Telenovela aufnehmen kannst. Wir sollen den neuen Menschen anziehen. Dein Charakter ist im Wesentlichen die Summe deiner Gewohnheiten. Er beschreibt, wie du dich gewöhnlich verhältst. In der Bibel heißt es, ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Das ist, wie Gott uns haben möchte. Und er stellt alles zur Verfügung. Die Kleider liegen genau wie bei Adam und Eva bereit. Es ist nur die Frage, ob wir sie auch anziehen mögen. Oder ob wir sagen, nee, sorry, das kurze Schwarze gefällt mir viel besser. Gott, da gucken Männer mich an. Es ist erstaunlich, wie junge Frauen, wie töricht junge Frauen oft durch die Lande gehen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Kurzen Röckchen, tiefen Ausschnitten, denken sich gar nichts dabei. Haben keine Ahnung, wie Männer denken. Genau. Haben keine Ahnung, wie Männer denken. Sind so unschuldig, wollen auch gar nichts wirklich damit bewirken, in der Richtung, wie wir das Männer oft wahrnehmen. Fällt mir gerade so ein, vielleicht eine kleine Korrektur für jemanden. Dein Charakter ist im Wesentlichen die Summe deiner Gewohnheiten. Gott gebraucht Worte, Menschen und Umstände, um uns zu formen. Diese drei Faktoren sind für die Entwicklung unseres Charakters unverzichtbar. Ich habe euch das schon mal gezeigt, indem ich hier so von Brunnen gesprochen habe, die Gott überall hingestellt hat, die aber alle aus derselben Quelle gespeist werden. Und diese Brunnen sind Menschen. Menschen, die Musik machen für Gott. Menschen, die Lieder schreiben für Gott. Menschen, die predigen. Menschen, die hier im Besucherservice mitarbeiten. Menschen, die eine Zelle leiten. Menschen, die euch in irgendeiner Weise begegnen und euch Gutes von Gottes Wort mitteilen. Brunnen sozusagen, aus denen immer dieselbe Quelle kommt. Das Wasser ist das gleiche. Menschen sind unterschiedlich. Diese Brunnen können auch ganz unterschiedlich aussehen. Einige sind sauberer als andere, auch das werdet ihr sehen. Und doch, wenn ihr das Wasser aus dem Brunnen nehmt, dann ist das in Ordnung. Weil die Quelle ist Christus alleine. Er sagt, in uns wird er zur Quelle, die ins ewige Leben fließt. Das ist die Wahrheit. Gottes Wort gibt uns die Wahrheit, die wir brauchen, um zu wachsen. Gottes Wort gibt uns die Wahrheit. Und Gottes Familie gibt uns die Unterstützung, die wir brauchen, um zu wachsen. Und drittens, die Umstände geben uns den Lebensraum, in dem wir unsere Christusähnlichkeit praktizieren können. So Gottes Wort, die Gemeinde als Familie Gottes und die Umstände, alle drei Dinge wirken auf unser Leben ein und helfen uns, Christusähnlich zu werden. Nicht alles wollen wir immer. Ne? Es gibt Dinge, die würden wir uns gerne ersparen. Manches könnten wir uns auch ersparen. Ich beobachte manchmal Menschen, die drehen eine Runde nach der anderen. So wie in der Karrierebahn. Weil sie die Lehre nicht herausziehen aus der Erfahrung, die sie gemacht haben. weil sie nicht geistig reagieren auf das, was sie umgibt, sondern sie reagieren wie vorher auch. Also laufen sie nochmal eine Runde. Gott lässt die Runde so oft laufen, bis wir es kapiert haben. Macht ein guter Lehrer doch, oder? Er geht doch nicht weiter im Stoff, wenn wir den Stoff noch nicht kapiert haben, den wir als Fundament dazu brauchen. Ja, so geht er mit uns einfach manchmal weiter. Und so ist es gut, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen und Gott mehr zu gehorchen als Erfahrungen und Umständen. Weil sonst drehen wir die Kurve immer wieder und fragen uns Gott, wie kannst du das zulassen? Gott sagt, ich bin ein guter Vater, oder? Ich will, dass du das lernst. Ich will, dass du gehorsam bist. Nicht, dass du tust, was dein Herz dir sagt, deine Gefühle dir sagen, deine Erfahrungen, deine Umstände. Die reden ja alle mit dir, oder? Also mit mir reden die immer zu. Versuchen mir alle möglichen tollen Angebote zu machen. Ah, siehst du, ich kann das doch erklären. Es hat doch einen Grund, warum ich das so mache und so mache. Wenn du es mit dem Wort Gottes vergleichst, bleibt oft nur heiße Luft. So. Weißt du, du kannst dich ja bei Menschen rausreden und entschuldigen, aber nicht bei Gott. Du wirst irgendwann vor Gott stehen, der wird dich darauf ansprechen. Und du wirst nicht sagen können, ja, aber deswegen, deswegen. Gott wird sagen, ich kenne dein Herz. Ich weiß genau, warum. Ich weiß genau, warum. Brauchst mir gar keine Entschuldigung geben. Ich weiß ganz genau, warum. Und dann, naja, hätten wir es uns doch gerne erspart. Würden gerne mal zu dem Punkt zurückkommen, wo wir jetzt sind und sagen, hey, okay, ich bringe es in Ordnung, Herr. Ich bringe es in Ordnung. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich werde es nicht mehr aufschieben. Das Lieblingsstück des Teufels ist nach wie vor die lange Bank. Wenn du Gottes Wort liest und umsetzt, wenn du regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen hast und wenn du lernst, Gott in den verschiedensten Situationen deines Lebens zu vertrauen, dann garantiere ich dir, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Weil das geht gar nicht anders. In den nächsten Teilen dieser Predigtreihe, da werden wir uns mit den einzelnen Wachstumsfaktoren noch genauer beschäftigen, auch hier und heute noch ein bisschen. Viele Menschen denken, dass Gebet und Bibellesen alles sind, was man für geistiges Wachstum braucht. Aber manche Dinge in ihrem Leben werden sich durch Bibellesen und Beten niemals ändern. Gott gebraucht deshalb Menschen. Er zieht es in der Regel vor, durch Menschen etwas zu bewegen, statt Wunder zu vollbringen, damit wir lernen, voneinander abhängig zu sein. Er will, dass wir gemeinsam wachsen. Und das ist genau der Punkt, der uns am schwersten fällt. Vor allem, wenn die Person, die Gott uns dazu als Hilfswerkzeug schickt, gerade mal nicht die ist, die wir uns ausgesucht hätten. Sag, Herr, doch nicht durch diese Person. Bitte, ich kenne ihr Leben. Ich war schon 10 Jahre gläubig, als sie sich bekehrt hat. Ach, diese Art kann ich nicht leiden, kann ich nicht mit umgehen. Sind wir nicht so? Thomas von Kempten schrieb in der Nachfolge Christi, nicht wer das sagt, sondern was gesagt wird, bedenke. Da müssen wir mehr drüber nachdenken, als über wer. Hat er das Recht, mir das zu sagen? Das ist ja nicht der Pastor. Um Gottes Willen, wenn ich der Einzige wäre, der hier was zu sagen hätte, ihr lieben Freunde, könnten wir die Gemeinde zumachen. Jeder von uns hat den Heiligen Geist in sich. Und jeder von uns hat die Aufgabe, auch zu korrigieren, auch hinzuweisen auf Dinge, die nicht in Ordnung sind, oder? Wir haben das königliche Priestertum. Alle Gläubigen, nicht nur einer, alle. In vielen Religionen gelten Menschen als besonders geistlich reif und heilig, die sich irgendwo in Bergklöstern zurückziehen und als Eremiten weit ab von jeder Zivilisation leben. Aber das ist ein grobes Missverständnis. Geistliches Wachstum ist nichts, das ich alleine schaffen kann. Wir können Christus nicht in der Einsamkeit ähnlich werden. Was nicht heißen kann, dass ich nicht mal 2-3 Tage mich zurückziehen kann. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine so diesen Lebensstil, wisst ihr. Ich brauche niemanden, nur Gott und ich. Das meine ich. Du musst mit anderen Menschen zusammen sein. Du musst Teil einer Gemeinde und Teil einer Gemeinschaft sein. Du gehörst in eine Kleingruppe, nicht nur in so einen Gottesdienst, wo man Spaß hat und dann wieder auseinander geht, sondern da, wo man Leben teilt, in einer Kleingruppe, in einer Zelle. Warum ist das so? Weil echtes geistliches Wachstum darin besteht, dass wir einander lieben lernen. Dass wir einander lieben lernen, so wie Jesus uns geliebt hat. Und du kannst nicht üben, wie Jesus zu lieben, wenn du keine Beziehung zu anderen Menschen hast. Das geht gar nicht. Und in so einer Zelle, da gibt es ja Leute, mit denen kannst du gut, und andere, wo du sagst, also die hätte ich mir ja nie ausgesucht. Ist so, ist normal, das ist normaler Zellalltag. Und doch sagt Gott, du lernst zu lieben in dieser Zelle. Du lernst zu lieben in dieser Gemeinde. Und du wirst gesegnet dadurch, dass du das tust. Denke daran, es dreht sich alles um Liebe. um eine Liebe zu Gott, um Liebe zu den Menschen und Liebe zu sich selbst. Wie Christus zu werden, ist ein langsamer und ein lange andauernder Prozess, weil geistliches Wachstum vollzieht sich weder automatisch noch ist es sofort erreichbar. Es ist ein langsamer, sich stetig fortentwickelnder Prozess, der den Rest deines Lebens in Anspruch nehmen wird. Als wir hier begonnen haben, die Zellvision einzuführen, habe ich von Anfang an gesagt, diese Vision einzuführen, dieses Modell einzuführen, wird uns 7 Jahre kosten. Und wir werden diese Zeit nehmen. Wir werden das langsam und so machen, dass jeder seinen Platz dort finden kann. In einer gewissen Zeit. Und 7 Jahre ist ein guter Zeitpunkt. Wenn wir jetzt nach 2,5 Jahren schon schauen, was passiert ist, dann macht mir das sehr viel Mut. In 7 Jahren kann eine Gemeinde wirklich transformiert worden sein. In eine Gemeinde, die den Zellgedanken atmet und lebt und darin fruchtbar ist. Und so ist es auch in unserem geistigen Leben. Auch hier brauchen wir eine Ausdauer, eine Zeit. Niemand ist von heute auf morgen der Superchrist. Ich habe das schon erlebt, dass Leute das dachten. Aber dann kam die erste Katastrophe und sie waren nicht mehr zu sehen. Wisst ihr? Ich bin jetzt kein Weintrinker. Ihr wisst, ich glaube nicht an Alkohol. Aber ein guter Wein sagt, man braucht Zeit, um zu reifen. Und ein guter Christ braucht die auch. Nicht Zeit, irgendwo rumzusitzen und nichts zu machen, sondern Zeit zu arbeiten, in der Gemeinde, in dem Dienst, den Gott dir zeigt und auch an dir selbst. In Beziehung, in Liebe. Und dann wirst du wachsen, dann wirst du kostbar und köstlich sein, auch für deine Umgebung, wo du vielleicht manchmal noch ungenießbar bist. Weiß ich nicht. Paulus sagt über diesen Prozess, dann werden wir im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der Fülle seiner Gaben wirken kann. Epheser 4,13. Du bist für Gott ein Projekt, das noch in Arbeit ist. Mir hat Gott mal gesagt, Bernd, du bist eine Langfristanlage von mir. Das hat mir gefallen, dachte ich, das ist gut. So von Aktien her, ne? Gibt's ja die kurzen, die springen mal rauf und runter. Und dann sagt, du bist meine Langfristanlage. Da gucke ich erst nach 40 Jahren wieder, was der Wert ist. Ja, gut. Wir sind Langfristanlagen Gottes. Gott interessiert unser ganzes Leben. Nicht nur Momente, wo wir gerade vielleicht jung und im Saft stehen, sondern genauso, wie wollen wir das sein, wenn wir älter sind. Wenn Dinge nicht mehr so einfach laufen, wenn andere Komplikationen kommen, wenn jemand gestorben ist in unserer Familie. Das sind alles Momente, die dazugehören zum Leben. Unser Leben endet erst mit dem Zeitpunkt, wenn es zu Ende ist. So, wir haben eine Zeit vor uns. Die einigen länger, die anderen kürzer. Aber die Ewigkeit, die haben wir alle gleich lang. Halleluja. Deine geistliche Entwicklung und die Veränderung deines Charakters werden den Rest deines Lebens andauern und trotzdem hier auf der Erde nicht zum Ende kommen. Denn dieser Prozess ist erst dann vollendet, wenn du im Himmel bist oder wenn Jesus vorher wiederkommt. An diesem Punkt wird all das, was an deinem Charakter noch fehlen wird, noch vollendet, zu vollenden ist, in einem Moment beendet sein. Auch ein schöner Gedanke. Die Bibel sagt, dass wir so vollkommen sein werden wie Jesus, wenn wir erst in der Lage sind, ihn in seiner ganzen Vollkommenheit zu sehen. Meine Lieben, heißt es, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Halleluja. Ihr Lieben, viel Verwirrung und Irritation im Leben eines Christen rührt daher, dass man die einfache Wahrheit ignoriert, dass Gott an der Entwicklung ihres Charakters weit mehr interessiert ist als an etwas anderem. Es ist letztlich dein Charakter, der Menschen anzieht, weißt du das? Dein Charakter zieht Menschen ins Reich Gottes rein. Aktionismus tut es nicht. Oh, bekehr dich, bekehr dich, bekehr dich. Das kann man lange rufen, predigen und schreien und Leute werden sich bekehren. Aber die werden nach einer Weile auch wieder weg sein, weil sie dann den wahren Bernd, den wahren Jürgen, den wahren Jörg kennenlernen. Das sind jetzt nur Beispiele, die drei. Da wird sicherlich keiner weggehen. Aber wie ist es? Wie ist es, wenn Leute hinter unsere Fassade schauen? Glänzt sie dann auch noch so? Spreche ich tatsächlich das, was ich lebe? Bin ich schon so reif, wie ich gerne wäre? Wie ich vielleicht andere beobachte, dass sie sind? Dinge nachzumachen ist leicht. Das ist ganz einfach. Für Nicht-Christen hier reinzukommen, 2-3 Mal im Gottesdienst mitzumachen, er wird genau das tun, was du machst. Und jeder wird denken, boah, ist ein heiliger Mensch. Der hebt die Hände, der ruft am lautesten Halleluja. Und der drückt jeden, wenn er reinkommt. Wisst ihr? Aber heißt das was? Wenn du den zu Hause erlebst, wie er mit seiner Familie umgeht, was dann verwerte, wie er seine Zeit einteilt, wofür er sein Geld ausgibt, dann kannst du einen Einblick kriegen, wer er wirklich ist. Gott ist viel mehr daran interessiert, wer du bist, als was du tust. Denn wir wurden in erster Linie erschaffen, um zu sein und nicht um zu tun. Dann verstehen wir all die Stellen aus Epheser 2, Vers 10 zum Beispiel, wo es heißt, wir sollen in vorbereiteten Werken wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat. Die wirst du gar nicht erkennen, wenn du ihm nicht ähnlicher geworden bist. Weil du wirst so sehr mit anderen Dingen beschäftigt sein, dass du gar nicht auf diese Dinge achtest. Weil du nicht geistig sensibel lebst, sondern normal, gewohnheitsmäßig, wie vorher auch. Gott ist mehr an unserem Charakter interessiert als an unserem Beruf, denn deinen Charakter wirst du in den Himmel mitnehmen, deinen Beruf nicht. Aus diesem Grund warnt Paulus auch in seinem Brief an die Römer. Er sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und wohlgefällig ist. Das ist Verheißung, wisst ihr? Wenn wir Gott ähnlicher werden, wir werden nicht lange fragen müssen, bis wir eine Antwort haben. Wenn wir Christus ähnlicher werden wollen, müssen wir manchmal Entscheidungen fällen, die unserer Kultur, unserer Gesellschaft widersprechen. Sonst werden andere Kräfte wie Freunde, Eltern oder Arbeitskollegen versuchen, uns nach ihren Vorstellungen zu prägen. Leider zeigt ein rascher Überblick über viele christliche Bücher, dass zahllose Christen aufgegeben haben, für Gottes großartige Absichten zu leben und bereit sind, sich mit persönlicher Erfüllung und innerem Frieden zufrieden zu geben. Ihr Lieben, das ist Narzissmus und nicht Nachfolge. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, damit wir ein bequemes und angenehmes Leben führen können. Seine Absichten reichen viel weiter. Er will uns zu seinen Ebenbildern machen, bevor er uns zu sich in den Himmel holt. Es ist immer noch sein Plan, aus dir einen Albtraum des Teufels zu machen. Das war deine ursprüngliche Bestimmung. Du sollst so ein Monument sein gegen jede geistliche Unsauberkeit und gegen jede dämonische Macht, dass sich niemand wagt, von dieser Seite dich auch nur anzurühren. Jesus selbst sagte, dass du Autorität haben sollst. Fest beschlossene Sache. Über alle Gewalt des Feindes und nichts, hör gut zu, nichts dir irgendwie schaden kann. Das ist Zitat, Wort Gottes. Das ist der Stand, den wir haben. Der Zustand ist noch nicht immer derselbe. Manchmal können die Dämonen mit uns Fußball spielen, haben wir das Gefühl, oder? Aber das ist nicht das, wofür wir berufen sind. Dann ist noch was zu ändern in unserem Leben, wenn das so ist. Dann leben wir noch nicht in dieser Gottähnlichkeit und gehen vielleicht in eine andere Richtung. Wisst ihr, Religiosität sieht manchmal genauso aus wie echter Glauben, oberflächlich gesehen. Aber an den Früchten erkennst du den Baum. Wo ist ein Baum, der Frucht bringt, wo Leute wirklich sich dranhängen, ja? wo Menschen nachlaufen und sagen, boah, mit dem möchte ich in der Nähe sein. Bei Charlie möchte ich in der Nähe sein, das ist ein Mann Gottes. Bei Maria möchte ich in der Nähe sein, das ist eine Frau Gottes. Die hat irgendwas, die können es ja nicht immer erklären als Frau oder Mann Gottes. Die sagen manchmal nur, Mensch, das ist einer, der hört mir zu. Das ist einer, der hat einen guten Rat. Das ist kein Weichei. Der sagt mir auch mal, was Sache ist. Aber der macht das mit so einer Liebe und so einer Echtheit, das beeindruckt mich einfach. So Christen sind wir in ihm. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Der ist aufgebaut auf den ersten. Weil wenn wir Christus ähnlich sein sollen, was wir jetzt, denke ich, alle wissen, ist die Frage, wie können wir denn wachsen? Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Christus, Epheser 4, Vers 15. Oder Epheser 4, 14. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen. Wir brauchen ein Erwachsensein in Christus, eine Mündigkeit der Kinder Gottes. Gott möchte, dass du wächst. Leider werden Millionen von Christen zwar älter, aber nicht reifer. Sie stecken geistig gesehen in der Windelphase der frühen Kindheit fest, weil sie eigentlich nie vorhatten, geistlich zu wachsen. Geistiges Wachstum vollzieht sich nicht automatisch. Es erfordert zielorientierten Einsatz. Du musst wachsen wollen. Du musst eine Entscheidung für geistiges Wachstum treffen. Du musst dich bemühen zu wachsen. Und du musst in diesem Wachstumsprozess durchhalten. Das sind aktive Worte für euch. Jüngerschaft, das ist der Prozess, in dem du Christus ähnlich wirst. Der beginnt immer mit einer Entscheidung. Und Jesus ruft uns und wir antworten. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Das ist gut, oder? Das kostet was. Ja, aber mein Job, ja, aber dies und jenes. Ich bin überzeugt, die hatten keine Hunger zu leiden. Ihr seid heute so teilnahmslos. Ich höre keinen Amen, ich sehe wenig Lächeln, ich sehe sehr ernste Gesichter. Ich hoffe, die Botschaft ist euch nicht zu schwer. Lieben CD-Hörer, das müsstet ihr jetzt sehen. Deine Gemeinde ist sehr in sich gekehrt. Ich liebe sie so sehr. Ja, ich weiß, das kann man auch so auslegen, mit sehr viel Aufmerksamkeit. Ich will euch ja herausfordern, ja, dass ihr mal was von euch gebt. Ich habe das in Kiel gesagt, ich habe gesagt, meine Gemeinde in Limburg ist ganz anders als ihr. Die sagen ja und Halleluja und ich schüttle auch den Kopf, wenn sie was anders sehen. Da weiß ich, wo ich dran bin, ist gut. Als sich die ersten Jünger entschieden, Jesu zu folgen, waren ihnen nicht alle Konsequenzen ihrer Entscheidung bewusst. Ich glaube, da waren viele echt mal einfach mit dem Herzen dabei. Ne? Sie nahmen einfach die Einladung Jesus an. Und das ist alles, was du tun musst, um anzufangen. Fälle den Entschluss, ein Jünger Jesu zu werden. Damit beginnt alles. Amen. Halleluja. Preis sei Gott. Nichts prägt dein Leben so sehr, wie die Verpflichtungen, die du eingehst. Deine Verpflichtungen können dich fördern oder sie können dich zerstören. Auf alle Fälle werden sie dich in eine oder andere Richtung prägen. Sage mir, wofür du dich einsetzt und wo du dich engagierst. Und ich sage dir, wer du in 20 Jahren sein wirst. Wir werden durch das geprägt, wofür wir uns einsetzen. Genau an diesem Punkt verfehlen viele Christen Gottes Absichten für ihr Leben. Viele haben Angst, sich für etwas zu verpflichten und leben daher ziellos vor sich hin. Mal gucken, was morgen kommt. Andere lassen sich auf halbherzige Verpflichtungen miteinander konkurrierender Werte ein, was letztendlich zu Mittelmäßigkeit und zu Frust führt. Wenn ich nicht ganz das Wort Gottes lebe, dann lebe ich es gar nicht. Genauso wenig, wie ich ganz oder gar nicht, oder wie ich ein bisschen schwanger sein kann. Das geht nicht. Funktioniert nicht, haben wir probiert. Es kam immer was bei raus. Andere investieren sich voll und ganz in irgendwelche weltlichen Ziele, zum Beispiel berühmt und reich zu werden, und werden am Ende enttäuscht und verbittert. Wisst ihr, der Doktortitel, wenn man den anstrebt, oder die erste Million, verliert oft ihren Glanz, bevor man sie hat. Aber spätestens nach einer Weile, wenn man sie hat. Denn wenn das alles ist, dann ist es nichts. Jede Entscheidung hat Konsequenzen für die Ewigkeit und deshalb ist es besser, weise Entscheidungen zu treffen. Petrus warnt uns hier, er sagt, wenn ihr bedenkt, dass alles auf dieser Welt auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Gottes Beitrag und dein Beitrag zu diesem heiligen Leben. Du wirst Christus ähnlicher, wenn du Entscheidungen im Sinne Jesu triffst und auf die Hilfe des Heiligen Geistes vertraust, um an diesen Entscheidungen festzuhalten. Wenn du dich ernsthaft dafür entschieden hast, Christus ähnlicher zu werden, hat dies auch Konsequenzen für dein Handeln. Denn dann wirst du alte Gewohnheiten loslassen, die dich von Gott wegzuziehen drohen. Und dann wirst du bewusst neue Gewohnheiten und Denkweisen erlernen. Aber du kannst die Gewissheit haben, dass der Heilige Geist dir bei diesen Veränderungen helfen wird und zur Seite steht. Paulus schrieb hierzu, er selbst, ich habe es eben schon mal gelesen, bewirkt in euch beides. Das Wollen und das Vollbringen. So, ich sage manchen Christen, die mir sagen, ich möchte so gerne, das ist gut. Der Herr hat schon den ersten Punkt in dir geklärt. Weil, was sollen wir beten für was du nicht von Herzen willst? Das macht keinen Sinn. Wenn du nicht sagst, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, können wir uns den Mund fusselig beten und es wird nichts passieren. Weil das ist deine Entscheidung. Dieser Vers hier, Wollen und Vollbringen, wurde für Christen geschrieben. Und er sagt nichts darüber aus, wie man errettet wird, sondern wie man geistlich wachsen kann. Zu unserer Errettung können wir nichts beitragen. Jesus hat das alles getan. Aber stell dir vor, wenn du Sport treibst, dann arbeitest du an an deinem Körper, aber nicht daran, überhaupt erst einen Körper zu bekommen. Stimmt's? Wenn du ein Puzzle legst, dann hast du die Teile bereit und musst sie nur noch zusammensetzen. Du musst die Teile nicht erst schaffen. Das Puzzle steht vor dir. Ein Bauer bearbeitet das Land. Nicht um es zu bekommen, sondern um etwas daraus zu machen. Das Land ist schon da. Und Gott hat dir ein neues Leben geschenkt. In deiner Verantwortung liegt es, etwas aus diesem Leben zu machen. Genau darum geht es, wenn du dein geistiges Wachstum ernst nimmst. Wer sich nur nachlässig darum bemüht, geistig zu wachsen, der zeigt, dass er die Bedeutung dieses Wachstums für die Ewigkeit nicht verstanden hat. Programmiere deinen Autopiloten neu. Um dein Leben zu ändern, musst du deine Gedanken ändern. Denn was du denkst, wirst du sein. Du bist, was du denkst, hat man immer gesagt. Allem, was du tust, geht dein Gedanke voraus. Jedes Verhalten hängt mit bestimmten Vorstellungen zusammen. Du hast ein Bild für etwas, was du tust oder anstrebst. Jede konkrete Tat entspringt einer Haltung, die innerlich längst da sein muss. Gott hat dies schon tausende von Jahren vorher offenbart, bevor Psychologen diese Zusammenhänge verstanden haben. In den Sprüchen steht: Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Ist das ein Rat? Den nehmt mit heute. Vom Salomo selbst. Er sagt, das ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und auf deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Stell dir vor, dass du in einem Boot über einen See fährst und den Autopiloten eingeschaltet hast, wobei dieser auf Osten eingestellt ist. Wenn du beschließt, dass du jetzt nach Westen fahren willst, hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, du kannst das Steuer ergreifen und es mit Gewalt drehen, so dass das Boot nach Westen wendet und gegen den Kurs, der ja eingegeben ist, ankämpft. Du kannst durch eine Kraftanstrengung den Autopiloten überwinden, aber du wirst den permanenten Widerstand spüren. Alles in dir schreit, nein, will ich eigentlich gar nicht. Ich will wie früher. Und die Ägypter, ne? Das Fleischtöpfe der Ägypter, wollen die Israeliten zurück, wollen nicht wirklich da weitergehen. Deine Arme werden irgendwann ermüden und irgendwann würdest du das Steuerrad loslassen und aufgeben. Der Kampf gegen den Autopiloten ist eine schwierige Sache. Das Boot würde dann sofort wieder vom Autopiloten auf Richtung Ost gesteuert werden, so wie er auch programmiert ist. Es geht um die Programmation. Es gibt ja dieses hässliche Wort Gehirnwäsche. Was wir brauchen, ist ein Waschen unserer Gedanken, unserer Werte. Und zwar durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Wenn das unser Gehirn und unser Herz wäscht, dann ist das in Ordnung. Dann ist das eine Sauberkeit, die nicht übertroffen werden kann von irgendetwas. Nicht mal von Persil, die jetzt 50-jähriges Jubiläum feiert. Ehre sei Gott. Gott feiert 2000-jähriges Neues Testament. Das Gleiche passiert, wenn du dein Leben durch deine eigene Willenskraft verändern willst. Du sagst dir, dass du weniger essen willst, dass du mehr Sport treiben willst, dass du organisierter und pünktlicher sein willst. Und du tust es dann auch. Doch die Willenskraft, die kann nur kurzzeitige Veränderungen hervorrufen. Aber sie führt auch zu dauerhaften Stress, weil du nicht an die Wurzel des Übels gegangen bist. Was glaubt ihr, wovon die Frauenzeitschriften leben? Von Leuten, die abnehmen wollen. Ja, und es ist doch wundervoll für diese Zeitschriften, dass es keiner auf Dauer schafft. Ja, keiner würde ich nicht sagen. Also die bei Marion, die schaffen das, ne? Aber jetzt andere, ne? Aber viele haben das Bild nie internalisiert. Die sehen irgendwo eine Barbie-Puppe auf einer Zeitung und sagen, so will ich auch aussehen. Das ist mir ganz interessant. Und dann ändern sie was, weil in der Zeitung irgendeine neue Diätform drin steht. Probieren das aus. Und nach 2 Monaten merken sie, die Schokolade sieht immer noch so gut aus wie vorher. Und dann haben sie ihre 10 Kilo verloren und die haben sie dann auch schnell wieder drauf. Nicht bei allen, aber bei vielen. Ja, das ist eine Frage, wie habe ich wirklich mein Denken verändert? Wenn ich mein Denken dauerhaft verändern kann, dann kann ich Gewicht reduzieren und halten. Ich habe mal gelernt, dass es so einen Setpoint gibt. Das heißt, einen Punkt, den ich glaube nach 3 Monaten, wenn ich mich recht erinnere, hast du den. Wenn du 3 Monate lang dein Gewicht gesenkt hältst, resettet sich dein Körper und nimmt dieses neue Gewicht als dein Standard an. Bis dahin hat es immer noch den alten Standard und will da auch wieder hin. Das ist ja die Anstrengung. Wisst ihr? Und geistig ist es auch so. Wenn ich Gewohnheiten eine gewisse Zeit implementiert habe und es wirklich im Glauben zu Bildern geworden ist, müssen wir jetzt wieder in Hebräer 11, 1 schauen, ne? Der Glauben ist eine Verwirklichung dessen, was man glaubt, was man hofft, was man sieht. Es ist ein Bild vor Augen, ein geistiges Bild. 12 Uhr. Ehre sei Gott. Wir können die zweite Möglichkeit nehmen. Ich packe das jetzt ein bisschen kürzer. Die ist besser und leichter. Wir korrigieren den Autopilot, verändern unser Denken, denn die Bibel sagt uns, lasst euch von Gott umwandeln. Euer ganzes Denken soll erneuert werden. Römer 12, Vers 2. Er verändert mein Denken und damit kann ich Dinge erreichen, die vorher unmöglich waren. Denn geistiges Wachstum fängt immer damit an. Fange an, wie Jesus zu denken. Das ist der dritte Weg zum Wachstum. Fange an, wie Jesus zu denken. Umkehr heißt Veränderung des Denkens. Dieses Wort Metanoia aus dem Griechischen bedeutet eine Veränderung des Denkens. Also umkehren, Christ zu werden, ist ja ein Wort, wo Umkehr kommt, aber Umkehr auch in meinem geistigen Entscheidungen, die ich treffe, heißt, ich erneuere mein Denken. Ich befehle mir Dinge zu denken und zu glauben, die vorher nicht da waren. Das kann ich im Glauben tun. Wenn ich das Wort Gottes habe und wenn das mir Wasserbad und auch Prägung ist und ich das an mich ranlasse. Wir müssen unser unreifes Denken jedoch aufgeben. Weil unreifes Denken zeichnet sich dadurch aus, dass es ichbezogen und egoistisch ist. Seid doch nicht wie Kinder, die nichts verstehen, sagt Paulus. Und Babys, ihr Lieben, sind von Natur aus egoistisch. Sie denken nur an ihre eigenen Bedürfnisse und Nöte. Ich hatte gestern den ganzen Abend mein Baby alleine. Da kannst du merken, wie ein Baby an seine Nöte denkt. Das ist richtig und gut so. Das ist die Zeit, wo das für ein Baby lebenswichtig ist, weil es kann sich ja noch nicht anders artikulieren. Es schreit eben, wenn es irgendwas will. Wird unruhig, mümmelt herum. Ach, wie schön. Aber so ein Baby ist nicht fähig zu geben. Lächeln, das können sie geben. Das ist wunderschön. Aber sie können nicht geben. Sie können dir nicht helfen beim Autowaschen. Oder beim Umzug oder irgendwas sonst. Sie können nur empfangen. Das ist ein unreifes Denken. Ein Baby hat alles Recht, unreif zu denken. Ist richtig, ne? Alles Recht. Aber leider kommen viele Menschen niemals über dieses Stadium des Denkens hinaus. Die Bibel erklärt auch, dass selbstsüchtiges Denken die Quelle sündhaften Handelns ist. Römer 8. Wenn du wie Jesus denken möchtest, besteht der zweite Schritt daran, reif und erwachsen denken zu lernen. Also sich auf andere und nicht auf sich selbst zu konzentrieren. Wenn du eine Note hast, versuch mal einem anderen zu helfen. Und wundere dich mal, wie deine Note auf einmal klein wird. Und sogar verschwinden kann. Christlicher Glaube ist nicht Religion oder Philosophie, sondern eine Beziehung und ein Lebensstil. Der Kern dieses Lebensstils ist es, an andere zuerst zu denken, so wie Jesus es getan hat. In der Bibel steht, jeder von uns soll sich so verhalten, dass sein persönliches Vorbild den Nächsten zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Die Fähigkeit, an andere zu denken, ist ein Zeichen für Christus Ähnlichkeit und ein Kennzeichen von geistigem Wachstum. Ich rede nicht von Hörigkeit oder von Co-Abhängigkeit. Das ist genau das Gegenteil, weil das kann ich nicht abstellen. Das ist eine Sucht. Ich rede davon, ein ganz gesundes Verhältnis zu anderen zu haben, zu helfen, aber auch loslassen zu können, wenn der Zeitpunkt da ist. Auch ein Baby kann ich nicht immer so tragen. Mit 10 Jahren wird es sich beschweren. Dann möchte es neben mir herlaufen dürfen, oder? Dann muss ich loslassen. Diese Art des Denkens entspricht nicht unserer Natur und unserer Kultur. Sie ist schwierig und selten zu finden. Aber wir haben Hilfe. Denn als Christus haben wir aber nicht den Geist dieser Welt, sondern den Geist Gottes bekommen. Heißt es im 1. Korinther 2, 12. Auf den Heiligen Geist und dessen Unterstützung für unser geistiges Wachstum, da gehe ich in den nächsten Predigten noch tiefer ein. Ich fasse ganz kurz zusammen. Wir sollen Christus ähnlich werden. Das ist unsere Berufung. Und das Wie hat das damit zu tun, wie wir wachsen wollen. Ob wir diese 7 Grundsätze, die ich eben genannt habe, für Wachstum, ob wir sie leben wollen, ob wir unser Denken verändern wollen oder ob wir passiv bleiben wollen und mal gucken, wo uns das Leben so hinweht. Ja, manche glauben das, dass Gott mich dann schon führt, das macht er nicht. So wie ich die Bibel verstehe, hat er gesagt, am Kreuz ist es vollbracht. Ich habe meine Sache getan. Es ist alles erledigt, was ihr jemals brauchen werdet. Jetzt liegt es an euch, euch das zu nehmen. Und zwar durch Glauben. Durch Glauben. Ich bin schon wieder bei Hebräer 11. Lest Hebräer 11, wenn ihr mehr wissen wollt darüber. Und ihr werdet sehen, es gibt unglaublich viel zu entdecken im Glauben. Unglaublich viel im Glauben. Was ein Wortspiel. Ehre sei Gott. Ich möchte jetzt noch mit euch beten und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gute Pläne hast, dass du ein Leben mit Vision hast für uns. Herr, und dass wir heute einen Schritt weitergehen noch über die Gemeinschaft, die verbindliche hinaus. Herr. Danke, dass wir Mitglieder aufnehmen dürfen am 11.11. und dass sich schon so viele gemeldet haben, die das gerne machen wollen. Und danke, dass du auch andere Gemeinden segnest, Herr, wo diese Botschaft hier gehört wird, wo einfach Leute verbindlich werden und sich entscheiden, deinem Wort gehorsam zu sein und in die Gemeinde zu gehen, wo ihr Platz ist. Herr, genauso danke ich dir dafür, dass wir hier Entscheidungen getroffen haben, hier heute, vielleicht ganz stille und leise. Entscheidungen zu wachsen. Entscheidungen, dir ähnlich zu werden. Herr, das ist, was wir wollen, weil wir wissen, das ist dein Ziel. Dein Ziel ist die Bildung eines Charakters, der dir ähnlich ist. Herr, danke für die Unterschiede in unserer Persönlichkeit. Das ist großartig. Aber auch danke dafür, dass unser Charakter wunderschön sein soll. Herr, und dass du uns hilfst durch den Heiligen Geist, der längst in uns ist. Und nur wartet, dass er wirklich Herr sein darf. Und dass wir ihm ordentlich Dinge zu tun geben, Entscheidungen zu treffen geben. Innere Wachstumsprozesse, ganz viel Wort Gottes hineinfüttern, dass er uns lebendig macht und aufschließen darf. Herr, lehr uns und hilf uns, 100% Christen zu sein. Die nicht Kirche spielen oder Christsein spielen, sondern die ihr ganzes Leben auf den Altar legen. Und sagen, nur du allein, Herr. Du sollst uns führen und von dir erwarten wir alles und dir geben wir auch alles. Herr, dann haben wir überhaupt nichts mehr zu verlieren. Ehre sei dir dafür, Herr, für ein Leben im Überfluss. Amen und Amen. Habt eine gesegnete Woche und einen guten Appetit nach.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de.